Weltspiegel, Thema.
Sojaboom, Fluch oder Segen? Sie ist eine kleine Hülsenfrucht, wächst an einer krautigen, meist sehr haarigen Pflanze. Ich spreche von der Sojabohne. Ich esse sie ganz gerne vor allem als Edamame in japanischen Restaurants. Tieren schmeckt sie auch recht gut, weshalb Soja in Deutschland in großen Mengen als Viehfutter verwendet wird. Und Biodiesel kann man aus Soja auch gewinnen. Soja ist quasi ein Wunderpflänzchen. In den Ländern, in denen Soja angebaut wird, ist es, zumindest für alle, die nicht daran verdienen, vor allem eines: ein Problem für Natur, Mensch und Klima. Darum geht es in dieser Folge des Weltspiegel-Podcasts: Sojaboom, Fluch oder Segen? Wir schauen auf den größten Soja-Exporteur der Welt, Brasilien, und wie der großflächige Sojaanbau das Land und das Leben der Menschen dort verändert hat. Und sogar unser Leben verändert, Stichwort Weltklima. Und wir nehmen unser eigenes Konsumverhalten einmal unter die Lupe. Wie können wir nachhaltiger essen und einkaufen? Der Weltspiegel-Podcast mit Fumiko Lipp. Soja wird in großen Teilen aus Brasilien importiert, denn das Land ist unter dem neuen Präsidenten Jair Bolsonaro zum größten Soja-Exporteur der Welt gewachsen. 33 Millionen Hektar werden in Brasilien für den Sojaanbau genutzt. Das ist eine Fläche halb so groß wie Frankreich. Und die war nicht einfach frei. Darauf standen zum Teil Urwälder, die abgeholzt wurden. Urwälder, die eigentlich als CO2-Speicher einen wichtigen Beitrag für unser Klima leisten. Aber der Sojaanbau trifft nicht nur das Klima. Da, wo in Brasilien die großen Soja-Agrarunternehmer die immer größere Nachfrage nach Soja mit immer neuen, hochtechnologisch betriebenen Feldern bedienen wollen, da entstehen Landkonflikte mit alteingesessenen Kleinbauern. Mittendrin war unser Reporter, ARD-Korrespondent in Rio, Matthias Ebert. Er wollte über diesen Konflikt für den Weltspiegel berichten, wurde aber bei den Dreharbeiten von 4 bewaffneten Männern gestört.
Raus, raus, stopp!
Wir wissen nicht, wer Sie sind. Jetzt ist es sehr vorsichtig, ja?
Hört auf zu filmen! Hört auf zu filmen!
Matthias, als ich Ihre E-Mail gelesen habe, in der Sie nur so ein bisschen über die Dreharbeiten geschrieben haben, da wurde mir tatsächlich ganz mulmig. Sie stehen ja sicher auch in Brasilien nicht jeden Tag vor Männern mit Maschinengewehren. Wie sehr haben Sie sich denn in dem Moment bedroht gefühlt?
Also wir hatten wirklich Angst in dem Moment um unseren Dreh, Angst um unsere Protagonisten. Und generell ist es nicht schön, wenn 4 Männer mit der Hand am Abzug auf einen zulaufen und herumschreien und sich auch nicht im ersten Moment als Polizisten zu erkennen geben.
Das heißt, Sie wussten am Anfang gar nicht, dass Sie Polizisten gegenüberstehen, sondern es hätte jeder sein können. Also Sie haben sich nicht zu erkennen gegeben.
Die Männer hatten Schutzwesten an, schutzsichere Westen, sie hatten einen weißen Jeep, so wie ungefähr alle dort in der Gegend. Nichts deutete darauf hin, dass es Polizisten sind, auf dem Auto nicht, auf ihren Westen nicht. Das ist aber eigentlich gang und gäbe, es ist eigentlich Pflicht der Polizisten in einem Einsatz zu erkennen zu sein. Und das war in dem Fall nicht der Fall, sie haben auch nicht gesagt, dass sie Polizisten sind, schrien einfach nur runter mit der Kamera, hört auf zu filmen und liefen, ja, wie in einem Actionfilm Richtung des Hauses des Kleinbauern und haben einfach erstmal alle eingeschüchtert. Wir haben dann die Kassette gewechselt, wollten unser Drehmaterial, was wir schon hatten, nicht gefährden, sind dann auf sie zu, um Aufklärung zu fordern. Und das war ungefähr nach 5 bis 10 Minuten, seit sie erschienen sind. Und da haben sie dann erklärt, ja, wir sind Militärpolizisten und wir sind in einem ganz dringenden und wichtigen geheimen Auftrag unterwegs.
Also glauben Sie denn diesen 4 Männern, dass sie wirklich Militärpolizisten waren, wenn sie sich nicht ausweisen konnten?
Es scheint alles so zu sein, dass es wirklich Militärpolizisten waren. Die Bestätigung haben wir. Aber ob dieser Einsatz rechtmäßig war oder ob es ein Einsatz war, der im Grunde jenseits von Recht und Ordnung stattgefunden hat, die Vermutung haben wir. Das müssen Sie jetzt erklären. Die Militärpolizei hat ein Verfahren angerollt, intern. Und wir warten noch auf Antwort. Und wir wissen nicht, ob es morgen kommt oder erst in einem Monat oder länger noch dauert.
Wie genau sieht denn dieser Konflikt zwischen den großen Agrarunternehmen, jetzt auch der Militärpolizei und den Kleinbauern aus? Also in welchem Thema haben Sie denn da genau recherchiert?
Also es ist ein ungleicher Konflikt, den wir erleben. Die Kleinbauern sind mittellos, sind vergleichsweise schwach. Sie leben zwar schon seit Generationen, seit mehr als 200 Jahren in den Gebieten, sind dort ansässig, machen Viehtrieb, machen Maniokanbau und eben ein Leben von Kleinbauern. Ein sehr, sehr schönes und auch ein sehr wichtiges Gebiet, weil es vor allem im Inneren Brasiliens eine riesige Fläche abdeckt. Also man kann sagen, es ist neben dem Amazonas das nächstwichtige Ökosystem in Brasilien und eine spektakuläre Landschaft dort vor Ort, in der eben da die Sojabauern erst seit den 90ern anfangen und das immer mehr Soja anzupflanzen, dort wo es geht, also bis in die letzten Ecken der Gegenden, die sie bebauen können, mit Maschinen sind bebaut, mit Soja und eben die andere Jahreshälfte über mit Baumwolle und Mais.
Hören wir doch mal rein in den Beitrag von Matthias Ebert.
Der Cerrado ist in den Fokus der Sojalobby geraten, die massenhaft Pestizide und Gentechnik einsetzt. Das macht Osalina Rosalina Angst. Auch sie gehört zur traditionellen Gemeinschaft der Geraiserus. Ihre Vorfahren waren Sklaven, die vor mehr als 200 Jahren hierher geflohen waren. Jetzt befürchtet sie, auch fliehen zu müssen, weil die Soja-Exporteure es auf ihre Heimat abgesehen haben. Wir haben große Angst, dass sie uns von hier vertreiben könnten, so wie die sich benehmen. Früher lebten wir ruhig, aber das ist vorbei.
Wie gehen denn diese Kleinbauern in ihrem täglichen Leben mit dieser Bedrohung um? Was haben sie da erlebt?
Also die Kleinbauern sind in dem Fall, wo wir waren, sogar ehemalige Sklavennachfahren. Das heißt, die Vorfahren dieser Kleinbauern waren Sklaven, sind damals vor den Sklavenhaltern geflohen, die Flüsse hinauf, leben seit über 200 Jahren an diesen Flüssen und seit den 90ern, also seit circa 20, maximal 25 Jahren, erleben sie einen enormen Druck durch die Sojabauern, die immer näher rücken und jetzt ihre direkten Nachbarn geworden sind. In den letzten 4-5 Jahren ist der Druck extrem eskaliert und auch der Landkonflikt. Die Sojabauern sehen sich im Recht, immer mehr Land okkupieren zu können, bauen Wachtürme, stellen Wachen auf, haben Sicherheitsdienste und arbeiten, wie wir ganz klar gehört haben vom Präsident der Agrargemeinde dort, mit der Militärpolizei zusammen. Sie kaufen der Militärpolizei Walkie-Talkies und unterstützen sie finanziell. Die Polizisten schlafen in den Versenders, in den Großbetrieben der Farmen und die Kleinbauern sind demgegenüber eher machtlos. Die Kleinbauern haben uns gezeigt, dass sie dort gewisse Punkte, die sie früher immer überschreiten konnten mit ihrem Vieh, Grenzposten oder Wachposten, sind da jetzt, da können sie nicht mehr vorbei. Und wenn die Kleinbauern versuchen, auf das neu erworbene Gebiet dieser Großagrarier zu gehen, dann werden sie beschossen. Wir haben gesehen, wie eine Kugel in einem Auto steckte, also Einschusslöcher in den Autos der Kleinbauern. Und die Großagrarier bauen tiefe Gräben. Die nehmen Maschinen, bauen Gräben, bauen Zäune und Wachtürme. Und die Kleinbauern versuchen sich dagegen zu wehren und haben da auch den einen oder anderen Wachposten in den letzten Jahren zerstört, weil sie sonst gar nicht mehr mit ihrem Vieh überhaupt zur Weide gehen könnten.
Haben denn die Kleinbauern überhaupt eine Chance gegen all diese wahnsinnigen Maßnahmen der Agrarunternehmen?
Aktuell ist es so, dass Brasilien unter dem neuen Präsidenten Bolsonaro einen Kurs fährt, der die Agrarier, die Großagrarier bestärkt, einfach fortzufahren, wie sie möchten. Schon in der Vergangenheit war es so, dass Brasilien einfach keine wirklichen Schutzmechanismen hatte für die Kleinbauern, die in ganz entlegenen Gebieten leben. Und die Wege vor Gericht sind lang. Die Kleinbauern haben in unserem Fall 2 Gerichtsverfahren gewonnen, sind jetzt in der 3. Instanz, versuchen jetzt in der Hauptstadt Brasilia Recht zu bekommen, dass sie ihr Land nutzen können, dass die Nachbarfarm diese Wachposten endlich abbauen muss und ihnen das freie Wegerecht gewährt. Aber die Mühlen der Gerichte in Brasilien mahlen sehr langsam. Es ist alles ein sehr mühseliger und kostspieliger Prozess und die Agrarunternehmer sind darauf deutlich besser vorbereitet und haben einfach extrem viel Geld, weil sie durch den Export von Soja wirklich richtig reich geworden sind.
Hat sich denn der Konflikt auch verschärft, seit Präsident Jair Bolsonaro an der Macht ist?
Also in Brasilien gab es schon immer einen sehr, sehr starken Anbau von Soja, der auch immer weiter gewachsen ist, auch schon vor Bolsonaro. Aber zumindest gab es ein Moratorium, das die Ausweitung der Agrarflächen im Amazonas für Soja eben verboten hat. Und daran halten sich bislang, soweit man das sehen kann, auch die meisten Firmen. Aber unter Bolsonaro haben wir jetzt einen Präsidenten, der ganz klar sagt, die Agrarindustrie hat Vorrang, Kleinbauern, Indigene, Ureinwohner haben keine Rechte, sie stehen dem Fortschritt und dem Anbau von Soja und anderen Sachen im Wege. Und Brasilien müsse wieder auf den Wirtschaftspfad kommen, dem Wachstumspfad, in dem es Agrarprodukte exportiert.
Matthias, ich möchte total gerne nochmal auf euren Dreh zurückkommen. Es klingt alles nach einem sehr großen Klima der Angst, auch vor allem die Kleinbauern in ihrem täglichen Leben. Wie schwer war es denn, einen Kleinbauern zu finden, der mit euch vor der Kamera sprechen wollte?
Das geht nur über Kontakte. Wir hatten einen Kontakt zu einem Österreicher, der schon dort sehr lange lebt, der für eine katholische Landpastoral dort vor Ort Entwicklungsarbeit leistet und Kontakt und Vertrauen aufgebaut hatte zu diesen kleinen Bauern. Wenn man mit ihm dorthin kommt, geht das. Dann kann man mit Menschen sprechen, dann wissen sie, dass wir nicht wie vielleicht andere Medien sie in ein kriminelles Licht drücken wollen, sondern dass wir wirklich ein Interesse haben zu wissen, wie der Konflikt dort abläuft. Das ging, das war okay und das war gut. Gleichzeitig gibt es auch unter den Kleinbauern eine kleine Gruppe, die einfach nicht hinnehmen möchte, was da passiert, dass sie immer mehr eingeschränkt werden und immer mehr zurückgedrängt werden. Die sind mittlerweile so weit, dass sie sagen, uns reicht's, wir haben die Schnauze gestrichen voll. Die reden mit uns sehr gerne, weil sie einfach sehen, dass sie wenig Unterstützung erhalten in Brasilien. Und dass sie dann mit jedem, der ihre Geschichte hören will, der wissen will, wie es ihnen ergeht, dann auch gerne reden. Sie sind sozusagen schon über einen Punkt hinaus zu sagen, wir trauen uns nicht, die Männer, sondern sie sagen, uns reicht's. Wir reden jetzt, wir wollen, dass sich irgendwas ändert.
Könnte es also Konsequenzen geben, wenn Kleinbauern mit euch vor der Kamera sprechen und diese großen Agrarunternehmen oder auch die Militärpolizei davon Wind bekommt?
Es kann sein, dass es zu Racheaktionen kommt, weil sie vor unserer Kamera reden. Es ist absolut möglich. Wir machen uns auch etwas Sorgen darum und wir sind auch immer in Kontakt mit unseren Ansprechpartnern vor Ort, die auch sagen, dass die Situation durch diesen bewaffneten Übergriff, den wir erlebt haben, dass die angespannter geworden ist. Also es ist ganz schwierig abzusehen, wie dieser Konflikt endet, aber er ist auf jeden Fall noch lange nicht vorbei. Ich glaube eher, dass er weiter hochkochen wird.
Einschätzungen von unserem Korrespondenten aus Rio, Matthias Ebert. Danke Ihnen. Bevor wir weiter über Soja sprechen, hier die wichtigsten Fakten über die Problembohne von Miriam Hahner.
Eigentlich ist Soja ein wahres Wunderpflänzchen. In der Sojabohne stecken nämlich jede Menge Proteine und andere Nährstoffe. In Japan baut man die Hülsenfrucht schon seit mindestens 5000 Jahren als Nahrungsmittel an. Aber im Verlauf der letzten Jahrzehnte wurde ihre Produktion drastisch ausgedehnt. Innerhalb von 20 Jahren hat sich die weltweite Sojaproduktion fast verdreifacht. Inzwischen beträgt die globale Soja-Anbaufläche über 124 Millionen Hektar. Das ist mehr als 3,5-mal so groß wie Deutschland. Tendenz steigend.
Wer hat den größten Sojahunger?
Nach China ist die EU der größte Importeur von Soja. Weltweit betrachtet landet Deutschland auf dem 5. Platz. Im vergangenen Jahr wurden über 3,6 Millionen Tonnen Sojabohnen geliefert. Das entspricht ungefähr dem Gewicht von 19.000 Blauwalen. Die drei größten Produzenten, die USA, Brasilien und Argentinien, erzeugen zusammen über 80% der gesamten Welternte. Aber dort hinterlässt der Sojaboom schlimme Spuren.
Soja als Umweltkiller.
Um Platz für die riesigen Sojamonokulturen zu schaffen, werden dort Regenwälder und andere artenreiche Ökosysteme wie die Cerrado-Savanne in Brasilien gerodet. Dadurch gehen einzigartige Lebensräume für Pflanzen und Tiere verloren, der Einsatz von Pestiziden verseucht Wasser und Böden. Außerdem handelt es sich meistens um gentechnisch veränderte Sojasorten.
Aber wer ist schuld an der Umweltsauerei?
Spoiler, nicht Veganer und Vegetarier, obwohl man beim Stichwort Soja als erstes Tofu und Sojamilch vor Augen hat. Tatsächlich entfällt auf deren Produktion nur ein Bruchteil des Sojas. Das Problem ist der weltweit wachsende Fleischhunger. Und Fleisch lässt sich mit relativ günstigen Futtermitteln aus Soja billig produzieren. 80% der begehrten Bohne werden zu Schrot verarbeitet, das fast ausschließlich als proteinhaltiges Tierfutter verwendet wird. Der Rest der weltweiten Ernte wird zu Öl gepresst, das in Lebensmitteln wie Margarine landet oder zu Kraftstoff weiterverarbeitet wird. Stichwort Biodiesel.
Es kommt auf die Herkunft an.
Trotzdem ist Sojaanbau nicht per se eine Umweltsünde. Die Ökobilanz hängt wesentlich von der Herkunft ab. Soja aus Europa ist weniger problematisch. Mittlerweile wird die Pflanze auch bei uns in Deutschland angebaut. 2018 immerhin schon auf einer Fläche etwa halb so groß wie Berlin. Der Vorteil? Kurze Transportwege, zum Teil nachhaltige Produktion in Bioqualität ohne den Einsatz giftiger Pestizide und kein Wald muss dafür sterben. Allerdings überwiegt auch bei uns der konventionelle Anbau, bei dem Pestizide und Dünger eingesetzt werden dürfen.
Weltspiegel, Kontext.
Pestizide und Dünger werden eingesetzt, damit viel und billig produziert werden kann. Und das fordern wir Konsumenten ja auch ein. Also sind wir Teil des Problems. Was wir im Supermarkt in unseren Einkaufswagen packen, das hat Auswirkungen auf die Umwelt, die Menschen und das Klima. Wie also kaufen und essen wir nachhaltig? Das will ich von Journalist Werner Eckert wissen, der für die ARD schon bei über 20 Klimagipfeln war. Werner, wie sieht denn Ihre persönliche Sojabilanz aus? Tanken Sie Biodiesel, essen Sie selber gerne Sojaprodukte oder vielleicht viel Fleisch?
Ja, ich bin Flexitarier und esse auch Fleisch und da steckt natürlich Soja drin, das ist überhaupt keine Frage. Die sieht sicher nicht optimal aus. Ich bin ja auch nur Journalist und nicht Aktivist in Sachen Klima, sonst müsste ich mich wahrscheinlich tatsächlich anders verhalten.
Und Vegetarier sind ja auch nur ein kleiner Teil der steigenden Sojanachfrage bei uns in Deutschland.
Das ist wahr, weil Soja wird in erster Linie mal importiert wegen des Öls. Jeder, der Margarine isst oder irgendwelche Pflanzenöle kauft, der trägt natürlich auch zum Sojaimport. Bei mir sind ganz viele Vegetarier drunter.
Für was wird denn Soja bei uns hauptsächlich verwendet, außer Margarine?
Die eine Fraktion ist Öl und der Rest, das sind 80%, die nicht zu Öl verarbeitet werden können, die werden verfüttert. Das ist Viehfutter, das mögen die Bauern gerne, weil es einfach unheimlich eiweißreich ist. Das geht weit überwiegend in die Schweinefütterung, dann kommt die Geflügelfütterung, am Ende dann auch werden Rinder damit gefüttert.
Wäre es dann die Lösung, wenn wir alle Vegetarier würden?
Der Vegetarismus oder weniger Fleisch, ich bin mal undogmatisch einfach, ist auf jeden Fall ein Weg, der zielführend ist, und zwar in vielerlei Hinsicht. Zum einen ganz direkt, weil dadurch ganz viele Menschen satt werden könnten auf dieser Welt. Das muss man ja auch sehen. Es geht ja nicht nur um Umwelt, es geht auch um andere Menschen. Wir leben nicht nur zulasten der Umwelt, sondern auch zulasten anderer Menschen. Also das wäre da ein Weg. Es wäre ein Weg im Klimaschutz. Denn, und das ist ja eben deutlich, der Regenwald ist nicht nur deswegen wichtig, weil er Natur ist und Biodiversität hat, sondern auch, weil er eine ganz, ganz wichtige Funktion im Klimaschutz hat. Und all das steckt in der Soja drin.
Weltspiegel-User Jim Tonning will wissen, wenn er jetzt gerne ökologisch sein will und eben auf Palmöl und vielleicht auch auf Sojaöl verzichten will, welche Alternative wäre denn Ihrer Meinung nach die gute und wo kann man denn diese Alternativen anbauen?
Eine heimische Alternative könnte Rapsöl sein. Rapsöl ist gar nicht schlecht von seinem Ernährungswert her, ein durchaus hochwertiges Öl. Raps kann man in Deutschland gut anbauen, in Norddeutschland vor allen Dingen gibt es sehr viel Raps. Das ist also ganz sicherlich eine gute Möglichkeit. Distelöl, da kenne ich die Anbaubedingungen nicht so 100%, wäre aber auch eine Möglichkeit. Natürlich gibt es regionale Spezialitäten. Also man kann Kürbiskernöl verwenden oder auch Traubenkernöle. Allerdings sind das eben sehr spezielle Sachen, die man auch nicht überall dran tun kann und die sehr stark einen Eigengeschmack auch haben.
Und diese Öle kann ich dann mit besserem Gewissen konsumieren?
Das denke ich schon. Also auch Sonnenblumenöl habe ich vergessen. Auch das könnte man kann man in Europa in großem Umfang anbauen. Das ist dann erstens vom Transport her besser. Es ist oft von der Biobilanz her besser. Insofern denke ich, das wäre sicherlich ein Weg. Man muss eines sehen, die Ernährung erfordert nicht unbedingt so viel Fett, wie wir zu uns nehmen. Und deswegen ist vielleicht das beste Öl auch der Löffel, den ich nicht esse.
Die Frage ist, wenn es so viele Alternativen gibt, warum importieren wir denn in Deutschland so viel Soja?
Das ist immer eine gute Frage, weil es billiger ist, weil es der billigste Weg ist, um Schweine möglichst schnell fett zu machen. Sonst würde man das nicht machen. Mein Großvater hat immer gesagt, das Geld ist wie Wasser, es fließt den Berg immer runter. Da ist was dran. Das heißt, das folgt immer dem größeren Profit. Und deswegen ist die Frage, warum etwas ist, in der Regel eine Frage, die sich leicht beantworten lässt, weil es einfach mehr Profit verspricht. Man kann in Deutschland sogar Soja anbauen. Also es gibt eine kleine Sojaproduktion von 20.000 bis 30.000 Hektar, vorwiegend im Süden in der Rheinebene. Aber erstens sind die Erträge niedriger, zweitens ist der Aufwand höher, es ist einfach teurer, das zu erzeugen mit unseren Lohnkosten. Und all das schlägt sich eben so nieder, dass das sich nicht wirklich ausweiten kann. Es sind Spezialitätenprodukte, da wird zum Beispiel Bio-Tofu draus gemacht, aber das geht nicht unbedingt in die Tierfütterung, wo es um den letzten Cent geht.
Das heißt aber, dieses Soja, das vor allem ja, glaube ich, in Bayern und Baden-Württemberg angepflanzt wird,
Das ist dann ein ökologisch wertvolles Soja. Und wenn ich quasi diese Art Sojaprodukte kaufe, würden Sie sagen, ist es nachhaltig und klimaschonender?
Das muss man immer im Einzelfall angucken. Es gibt nichts Schlimmeres als Ökobilanzen, weil die jedes Jahr unter neuen Bedingungen auch andere Ergebnisse bringen. Ich habe da schon viel kommen und sehen gehen. Man muss natürlich in Europa auch sehen, dass das auch aufwendig ist, das zu erzeugen. Dass auch da intensive Landwirtschaft betrieben wird. Das wächst alles nicht von selbst. Das ist sicherlich ökologisch günstiger als eine Produktion in Südamerika. Ob das jetzt sozusagen frei von allen Übeln ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Alles, was wir verbrauchen, alles, was wir an Rohstoffen erzeugen, bedeutet Ressourcenverbrauch und Umweltbelastung. Das sollte uns eigentlich klar sein. Und ich glaube, das ist das, wovor wir auch so zurückschrecken, wenn es um solche Dinge geht. Wir hätten gerne die Lösung. Ist Bio-Tofu aus Südbayern und die Welt ist gut, aber so ist die Welt nicht, sondern auch das wird lokal möglicherweise negative Effekte haben. Es gibt keinen Nutzen ohne einen parallelen Schaden.
Aber was kann oder muss ich dann als normaler Verbraucher dann generell verändern, wenn ich mich denn klimafreundlicher oder ökologischer ernähren will?
Also klimafreundlicher, da ist in der Tat Rindfleisch der Punkt. Gar nicht so sehr Soja und das, wie gesagt, übers Schweinefleisch, sondern da gibt es eine gute Studie, die im vergangenen Jahr bei der Klimakonferenz in Katowice in Polen vorgestellt wurde, die deutlich macht, die Klimawirkung von Rindfleisch ist ungleich höher als die aller anderen Fleischarten. Das ist ziemlich komplizierte Zusammenhänge, will ich jetzt hier nämlich im Detail auseinanderlegen, aber auch in Brasilien zum Beispiel wird das Land eher zu Weidezwecken genutzt, das da aus dem Urwald entsteht, als zum Sojaanbau. Also die größere Menge, die da verloren geht, ist für Viehweiden, für Rinderweiden. Und der schwedische Professor, der diese Studie gemacht hat im Auftrag der Weltgesundheits- und der Welternährungsorganisation, der sagte, wenn die Menschheit von Rind auf Schwein umstellen würde, wäre schon viel gewonnen. Hat mich auch erstaunt, war mir auch neu, aber die können das mit ziemlich guten Zahlen hinterlegen. Alles andere ist ziemlich banal, nicht fliegen, weniger Autofahren und eine kleine Wohnung haben und kein großes Haus. Das schützt das Klima.
Ich muss sagen, jetzt haben Sie mich getroffen. Weniger Fliegen für mich ganz schwierig. Rindfleisch, mein liebstes Fleisch.
Das ist ganz häufig, das weiß ich. Aber es ist schwer, einen Flug Mittelstrecke, Langstrecke durch Fleischverzicht reinzukriegen. Ist fast unmöglich. Also Mallorca kriegt man hin, wenn man Fleisch vermeidet, weitgehend vermeidet. Dann hat man so einen Mallorca-Flug gut. Aber einen Langstreckenflug abzuhungern, das ist fast unmöglich.
Ich finde, das klingt alles so wahnsinnig, weil gleichzeitig wird ja das Soja, über das wir gesprochen haben, wirklich so weit hergebracht. Es sind ja Langstrecken, die Soja zurücklegen muss. Und trotzdem ist es dann ökologischer als mein Steak am Abend. Oder ist es das?
Ja, das kann man so einfach nicht vergleichen. Aber der Transport in Schiffen zum Beispiel ist nicht wirklich ein Problem, jedenfalls unter Klimaaspekten. Schiffe sind somit das umweltfreundlichste Transport, nein, das stimmt nicht, das klimafreundlichste Transportmittel. Umweltfreundlich sind sie nicht, weil sie jede Menge Schweröl verbrennen und dann Schwefeldioxid zum Beispiel emittieren. Aber unter Klimaaspekten ist der Schiffstransport eigentlich kein Thema. Kosten tut er übrigens auch nichts. Warum? Weil diese Schiffe einfach riesen fette Pötte sind, die so gewaltige Mengen mitnehmen, dass das pro Kilo oder pro Tonne die Frachtkosten kaum noch zu Buch schlagen.
Das heißt, da muss ich mir keine Sorgen machen. Aber wir haben jetzt schon so einzelne Aspekte des Sojas angesprochen. Alles Teile einer großen Ökobilanz. Wie sieht die denn aus?
Ich habe gesucht und keine wirkliche gefunden. Unsere Umwelt ist einfach zu komplex, als dass man sowas wirklich rechnen könnte. Aber dieser Sojaanbau ist auf jeden Fall ein Riesenproblem. Einmal für den Urwald und die Regionen dort selbst. Denn wenn man einmal die Bäume gefällt hat, dann hat man dieses Ökosystem und auch die Art und Weise, wie Boden dort funktioniert, kaputt gemacht. Das ist nämlich nicht so in Brasilien, dass der Humus und die Nährstoffe im Boden gespeichert sind. Die sind in dem unteren Baumbereich gespeichert, in dem was auf dem Boden und auf der Bodenoberfläche ist. Das bedeutet, wenn man da auf diesem sehr mageren Boden, der ohnehin selbst kaum Nährstoffe hat, jetzt Soja anbaut, Soja entzieht dem Boden 20 Kilo Reinstickstoff pro Hektar und Jahr. Das bedeutet, der Boden wird sozusagen ausgelaugt und zwar sehr schnell. Also das ist eine Riesenfolge. Da kann auch nichts mehr wachsen, auch kein Wald mehr wachsen. Das ist das Irrsinnige, was da passiert.
Da passt eine Frage ganz gut von Weltspiegel-Userin Yvonne Hügele. Die hat nämlich gefragt, welche Auswirkungen der Anbau von dieser Monokultur Soja denn für die Natur hat. Also was bleibt am Schluss übrig?
jede Agrarkultur ist eine Monokultur. Auch bei uns Weizen, wenn der Bauer Weizen ernten will, dann baut er Weizen an. Das ist einfach so. Ich finde diese Form der Monokultur etwas problematisch. Aber richtig ist, wenn ich erstmal den Urwald da weg habe und habe Soja angebaut, dann ist das nicht mehr das Gleiche. Das gesamte Ökosystem ist futsch. Die Wirkung Klimagase festhalten zu können in diesem System ist kaputt, komplett. Und das ist eigentlich eine Totalzerstörung. Das kann man gar nicht hoch genug bewerten.
Im November, da findet ja der nächste UN-Klimagipfel statt. Und eigentlich war der in Brasilien geplant. Aber Präsident Bolsonaro hat, sagen wir mal, die Gastgeberrolle ausgeschlagen. Jetzt ist der Klimagipfel in Santiago de Chile. Die Frage an Sie, Sie waren ja schon auf sehr vielen dabei, wird da dieser wachsende Sojaanbau auch mit all seinen Folgen eine Rolle spielen?
Ja, das spielt schon eine sehr nennenswerte Rolle, weil 20% der Emissionen an Treibhausgasen aus den Urwäldern kommen. Dadurch, dass sie eben abgeholzt werden, werden die frei. Das Kürzel bei diesen Klimakonferenzen klingt ein bisschen lustig, das heißt LULUCF. Land Use and Land Use Change in Forestry, das ist das Schlagwort, unter dem diskutiert wird und das spielt seit vielen Jahren eine Riesenrolle und natürlich ist das ein Thema, es gibt sehr viele Programme, die man aufgelegt hat, um Staaten Hilfe zu geben, dass sie den Regenwald erhalten und eben nicht abholzen. Die setzen den in Wert, die sagen, ist doch unseres und wir haben nur was davon, wenn wir a. das Holz verkaufen und b. das Land anders nutzen. Besser nutzen, zum Beispiel durch Sojaanbau für die Bauern, mag das ja besser sein. Man muss sie entschädigen, damit sie das nicht tun. Und genau dafür gibt es auch Instrumente bei diesen Klimaverhandlungen, die allerdings einfach nicht so gut ausgestattet sind, dass einfach nicht genug Geld in der Kasse, dass man tatsächlich ein Land wie Brasilien dazu bringen könnte, seinen Regenwald nachhaltig zu schützen. Die sehen nach wie vor den höheren ökonomischen Nutzen darin, dass sie ihn einfach platt machen und stattdessen Soja anbauen und Rinder weiden lassen.
Wie sehen Sie also die Chancen, dass sich da was ändert?
Ich glaube nicht, dass die nächste Konferenz daran grundlegend etwas ändern wird, aber der Druck auf diese Klimakonferenzen ist zumindest in einigen Staaten wie Deutschland größer geworden durch die Bewegung der Schüler und Jugendlichen. Und das bringt immer ein bisschen was voran.
Eine neugierige Frage noch. Auf so Klimakonferenzen, wie klimaneutral ist denn da das Catering?
Das Catering ist meistens sehr klimagünstig, weil es sehr knapp und mager ist. Also es gibt in der Regel nicht so super tolles Angebot und wenn, ist es sehr stark vegetarisch. Das ist richtig. Ich glaube, das ist aber zu Teilen nur dem Klima geschuldet, zum anderen dem Umstand, dass da unheimlich viele Menschen aus aller Herren Länder zusammen sind und die können sich bei Fleisch nicht auf viel einigen. Das führt ja auch dazu, dass man im Flieger halt immer gefragt wird, Chicken or Pasta. Das ist das Einzige, worauf sich die Welt unter religiösen Aspekten am Ende des Tages einigen kann. In dem Fall ist das wirklich ein Segen, weil vegetarischer Anteil an diesem Catering wirklich hoch ist.
Danke für diese Einblicke, Werner Eckert. Das war der Weltspiegel-Podcast. Sojaboom, Fluch oder Segen? Redaktion Brigitte Abold, Eva Korell und Laura Hautkamp. Am Mikrofon Fumiko Lipp.